Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und lieber Kollege Back hier im Studio.
Ja, kannst gleich mitbegrüßen.
Also ich soll Sie mitbegrüßen vom Kollegen Back, das tue ich jetzt. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer vom Kollegen Back. Ja, manchmal ist er ein bisschen faul, aber das macht ja nichts, dafür ist er nett.
Ja, ich musste mir hier was aufschreiben.
Ah ja. Ja, wir wollen uns heute mal wieder so ein bisschen technologisch aus dem Fenster lehnen. Immer wieder tauchen ja nun die Begriffe auf OLEDs. Das sind organische Leuchtdioden, die ein bisschen anders aufgebaut oder grundsätzlich anders aufgebaut sind als die normalen Leuchtdioden, die Sie vielleicht kennen, die überall als Blinklämpchen oder sonst was da sind. Teilweise auch schon als Fahrscheinwerfer für Automobile und auch für Fahrräder und Taschenlampen habe ich jetzt schon gesehen. 3 Watt für 10 €, das ist also schon eine ganz schöne Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Aber es soll ja weitergehen, viel, viel weiter. Dazu haben wir einen Gesprächspartner, aber wir haben auch unseren Düsseldorfer Korrespondenten wieder da. Willst du ja, auch mal was sagen?
Genau, und das habe ich mir aufgeschrieben. Der kommt mit einem verlorenen Notebook. Nicht, dass er es sucht, aber er sagt uns...
Er kommt mit einem verlorenen?
Nein, er kommt mit dem Thema verlorenes Notebook.
Ja. Okay.
Das ist ein Urlaubsthema, sehr gut, sehr gut. Denn das geht sehr schnell, verliert man sowas oder kriegt es geklaut. Und er zeigt uns Wege, wie man es sicher.
Ja, und vor allen Dingen bitte uns mal sagen, wie teuer so etwas werden kann,
über
die Hardware hinaus.
Unglaublich teuer werden, wenn da alle Betriebsgeheimnisse drin sind.
Aber zuerst mal begrüßen wir Herrn Sebastian Reinicke. Sie sind in Dresden. Schönen guten Tag, Herr Reinicke. Bei welchem Institut sind Sie genau?
Guten Tag. Ich bin beim Institut für angewandte Fotophysik von der TU Dresden.
Fotophysik, da sind wir also jetzt bei dem Thema, diese OLEDs. Können Sie uns mal erklären, was Besonderes ist an OLEDs? Die haben ja nur nicht so viel mit normalen LEDs gemeint.
Vielleicht können wir es mal ganz schnell vorne das OMA übersetzen, das heißt Organic.
Genau.
Also organische Leuchtdioden.
Genau, also die Hauptgemeinsamkeit mit LEDs ist im Prinzip das Elektronische daran, dass es beides Dioden sind und beide Licht emittieren. Und das ist auch im Prinzip schon alles, was sie gemeinsam haben. Alles andere sind Eigenschaften, in denen sie sich deutlich unterscheiden, sowohl in ihrer Lichtqualität als auch in ihrer Art, wie sie auf den Betrachter wirken.
Aus welchem Material sind die OLEDs?
Wie der Name organisch sagt, aus organischen Molekülen. Und das ist einfach aus der Sicht der Chemie einfach eine Klasse von Molekülen, hauptsächlich Kohlenwasserstoffverbindungen.
So, jetzt hört man ja nur ganz erstaunliche Dinge. OLEDs sollen ganz dünne Displays herstellbar machen. OLEDs kann man als Folie auf Scheiben kleben. Da kann man tagsüber durchgucken, abends Fernsehen. OLEDs kann man Wand groß machen und als Beleuchtung nehmen und lauter so Sachen. Ist das alles Spinnerei oder ist da ein bisschen Wahrheit dabei?
Auf jeden Fall nicht nur Spinnerei. Es sind im Moment Visionen, aber die Visionen bringen mit sich, dass man wirklich darüber nachdenkt, solche Technologien auch wirklich zu etablieren und ziemlich große leuchtende Flächen zu erzielen als eine Anwendung der OLEDs in der Beleuchtung ist mit einer der Hauptthemen, an denen heutzutage geforscht werden. Und als erstes wird anvisiert, typische Panelgrößen von 60x60 cm zum Beispiel zu erreichen. Das heißt, es ist schon wirklich große Flächen, die man dann an die Wand anbringen kann.
Denn so kleine Flächen gibt es ja schon. Es gab ja schon Fotoapparate, die mit OLED-Displays bestückt waren und die waren ja gar nicht schlecht.
Genau. Also in der Display-Industrie ist schon viel mehr als Produkt verfügbar. Ich selber habe auch schon ein Handy und jetzt gibt es viele, viele Handys, die auf den Markt kommen, die relativ große OLED-Displays auch schon haben. Und einzelne OLED-Fernseher gibt es ja auch schon als Prototypen oder Kleinserien, die kann man auch kaufen. Das ist im Moment halt noch kostspielig.
Wird das auch ins Notebook einziehen?
Durchaus, ja. Es hat halt den großen Vorteil, dass ein OLED-Display keine Hintergrundbeleuchtung braucht. Das heißt, man kann in der ganzen Technik, was das Display angeht, viel dünner werden und letzten Endes auch viel robuster und
weniger Akku.
Genau, man kann auch viel.
Was verbraucht dann so typischerweise so ein 14 Zoll OLED, sagen wir mal, oder ein 10 Zoll OLED?
Oh, da kann ich Ihnen keine.
Ungefähr.
Keine Zahl, das ist ganz schwierig.
Das kann man glaube ich, ausrechnen.
Ja. Man könnte es, aber ich habe es noch nie gemacht.
Ja, das ist aber eigentlich auch der Punkt, weswegen wir mit Ihnen sprechen. Denn mittlerweile ist es Ihnen ja gelungen, der TU in Dresden, den Wirkungsgrad drastisch zu erhöhen. Bisher ist es ja so gewesen, dass im Normalbereich, also mal abgesehen von Quecksilberdampflampen oder so, die Leuchtstoffröhren am effizientesten mit der Energie umgegangen sind. Das heißt, die lagen irgendwo jenseits der 30%, wenn ich mich recht entsinne. Und nun kommen Sie und sagen, wir sind besser. Wir schaffen über 70 Lumen pro Watt. Genau. Wie kann man das ins Verhältnis setzen? Wie viel Wirkungsgrad ist denn das?
Also Wirkungsgrad ist ja immer die Frage, wie definiert man das? Ist es die Frage, wie setzt man Licht pro aufgewandte Leistung? Da ist halt die Zahl Lumen pro Watt genau das, was man angeben kann. Denn Lumen ist der Lichtstrom, den man messen kann. Mhm. Und Watt die Leistung, die das Bauteil aufnimmt. Und wir haben jetzt berichtet, dass wir 90 Lumen pro Watt erreicht haben. Also das ist im Prinzip nochmal 20 Lumen pro Watt über den typischen Werten von Leuchtstoffröhren. Und wenn man das mal vergleicht mit Werten von Glühlampen, die bewegen sich im Bereich zwischen 10 und 15 Lumen pro Watt. Das heißt also, da ist schon mal eine Verbesserung um einen Faktor 6 technisch möglich. Und selbst wenn wir sagen, 90 Lumen pro Watt sind schon hoch, glauben, dass es in Zukunft noch deutlich höher gehen kann und wird.
Was heißt, Sie glauben, das ist deutlich? Was ist deutlich?
Ja, wir rechnen damit, dass es realistisch ist, in den nächsten Jahren 150 Lumen pro Watt zu erreichen.
Das ist immens, ja. Mhm. Damit wären wir beim Faktor 10 gegenüber der normalen Glühlampe.
Genau. Und das ist natürlich für den Verbraucher immer am einfachsten, wenn man vergleicht, entweder man benutzt eine Glühlampe ein Jahr oder 10 Jahre, dann die OLED mal in Zukunft.
Kann ich aber bei meiner Energiesparlampe auch so rechnen? Ich habe mir gerade eine gekauft mit 20 Watt. Die soll 100 Watt leuchten.
Genau, also die kompakten Energiesparlampen, die bewegen sich typischerweise, wenn sie wirklich gut sind, bei 50 Lumen pro Watt. Aha. Und es gibt auch viele Hersteller, die durchaus welche herstellen, die nicht ganz so effizient sind, auch wenn sie es zum Teil nicht zugeben. Der Hauptnachteil an solchen tropfenförmigen Strukturen immer noch, wie wir sie kennen, ist halt, dass sobald man die in ein Gehäuse einschraubt oder in den Lampenschirm verlieren, die halt einen Großteil ihres Lichts einfach durch den Lampenschirm.
Gut, und diese OLEDs, das sind also nicht wie die normalen Leuchtdioden kleine Dinger, die kann man klein machen, da kann man Displays mitmachen, aber die kann man auch fast beliebig groß machen.
Genau.
Wie geht denn das? Das heißt, ich habe dann eine Lampe, die, was Sie sagen, 60x60 zum Beispiel groß ist, die besteht aber nicht aus Millionen von kleinen Pixeln, von kleinen LEDs, sondern das ist eine einzige organische Leuchtdiode.
Genau, im Idealfall genauso ist es. Der große Unterschied zwischen normalen LEDs ist, dass das OLEDs Flächenstrahler sind. Das heißt, man kann zu beliebig großen Flächen gehen und das Bauteil an sich wird sehr, sehr dünn sein. Das ist im Moment noch durch das Glassubstrat, das Trägersubstrat limitiert. Das ist typischerweise 1 Millimeter dick. Und die ganze OLED, das ist eine Schichtabfolge von organischen Materialien mit den Elektroden zusammen, ist knapp unter 0,5 Mikrometer dick.
Also 500 Nanometer. Wenn man das auf eine Plastikfolie aufbringen würde, könnte ich die an die Decke kleben, anstelle von Tapete oder sonst was.
Genau, oder aufrollen oder genauso halt auch an Fenster kleben, die ganze OLED dann noch transparent machen, sodass tagsüber kann man durch die OLED durchschauen und abends dann halt das Fenster als Licht anschalten.
Das ist eine Vision, muss man sagen, Wände, die man abends zur Beleuchtung benutzen kann.
Moment, das ist schön.
Die OLEDs, an denen Sie jetzt arbeiten, die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, was ist denn da das Geheimnis dabei? Wie kann man denn diesen Wirkungsgrad erhöhen? Wieso leuchtet die eigentlich?
Wie die überhaupt leuchtet?
Ja.
Ja. Also, wie ich schon sagte, sind zwischen den Elektroden, das sind schichtartige Systeme. Zwischen den Elektroden sind funktionelle Schichten aus organischen Materialien und ganz in der Mitte ist die Emissionszone, so wie wir sie nennen. Das ist auch wieder eine Schicht von verschiedenen Farbstoffen, die uns dann halt von ihrem Emissionsspektrum dann weißes Licht erzeugen. Und wenn man nun die Elektroden halt an die Elektrodenspannung anlegt, werden Löcher und Elektronen von den beiden Seiten injiziert und die werden dann unter der Spannung halt in die Mitte transportiert, wo sie dann
wieder rekombinieren
und Licht abgeben. Genau.
Und jetzt weißes Licht gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja zusammengesetzt aus verschiedenen Farben.
Genau. Wir mischen typischerweise weißes Licht additiv aus drei Grundfarben. Das ist Blau, Grün und Rot. Und gerade für die Weißlichtentwicklung ist es so, dass wir bei Rot und bei Blau leichtes Blau oder Hellblau nehmen und auch mehr ein Orange für das Rot. Einfach um die Empfindlichkeit des Auges maximal auszunutzen.
Sie können allerdings dann auch Lichtstimmungen erzeugen.
Genau.
Das heißt, Sie können Ihre Beleuchtung quasi mit nahezu jeder Farbe versehen.
Genau. Im Prinzip ist es zum einen möglich, jede OLED mit einem beliebigen Spektrum zu versehen. Und zusätzlich wird es auch möglich sein, die OLED so zu integrieren in einer Weise, dass man durch einen zusätzlichen Kontakt an irgendeiner Stelle auch die Farbe verändern kann, dass man praktisch das Spektrum einstellen kann.
Das heißt, eine einstellbare Farbe. Das,
ja.
Das ist ja, ja, hört sich an wie Zukunftsmusik.
Ja. Ist das die Beleuchtung der Zukunft?
Also wir denken schon, ja, und sehen uns auch nicht wirklich als Konkurrenz zur klassischen LED, sondern sehen vielmehr, dass die OLED und die LED parallel sich entwickeln werden und einfach die Lichtquellen der Zukunft sein werden. Und immer dann, wenn man Punktquellen und Spotlights braucht, wo man einfach gerichtetes Licht braucht, ist die LED klassisch das Beste, was man nehmen kann.
Ist denn diese Zwangsumstellung jetzt, bis ab September gibt es keine Glühlampen mehr in der Produktion und ich kann nur noch die Energiesparlampen kaufen, ist diese Zwangsumstellung zu früh? Sollten wir da eher auf OLEDs warten?
Ich denke nicht.
Ne?
Nein. Also ich meine, erstens finde ich es gut, sobald wie möglich Energiesparmaßnahmen durchzusetzen. Und
ja, aber doch nur da, wo es Sinn macht, meine ich. Also im Keller, wo ich einmal im Jahr hingehe, da keine Glühlampe hinzusetzen für die 5 Minuten, das finde ich schon blöd.
Ich meine, über die restriktive Verbote, die jetzt diskutiert werden, da kann man sicherlich diskutieren und das ist müßig, da wirklich ein gutes Ziel zu finden.
Ich habe letztens, da das ja Ganze von Australien angestoßen wurde, habe ich letztens mit einem australischen Professor gesprochen, der hat sich gewundert darüber, dass wir aus Energiespargründen hier die Energiesparlampen einführen. Der sagte mir, sie hätten ganz schlechtes Material der Fassungen und dann hätten sie viele, viele Holzhäuser und da würden die Häuser am laufenden Meter brennen, weil die Fassungen abfackeln würden und deshalb müssen sie die Lampen reintun, nicht wegen der Energiesparlampen, sondern wegen der geringeren Erwärmung.
Ja. Okay.
Und das haben wir dann ein bisschen anders verstanden, habe ich so einen Eindruck hier bei uns.
Wir nicht, aber die Politiker, die von allen Ahnung haben.
Ja.
Herr Reinicke, mit welcher Spannung wird denn typischerweise eine OLED betrieben?
Also für unsere Bauteile kann ich jetzt nur sprechen, ist es im Bereich zwischen knapp unter 3 Volt bis maximal 5 Volt. Also sehr, sehr wenig Spannung.
Und was passiert, wenn ich die Spannung verändere? Wird es da heller oder?
Genau, also
zwischen 3 und 5.
Ist es ja durch die größer werdende Spannung wandern sie im Prinzip in der Stromspannungskennlinie von der Diode nach oben und letzten Endes in erster Näherung ist der Strom proportional zur Helligkeit des Bauteils.
Mhm. Das heißt also, man kann diese OLED-Flächenstrahler quasi dimmen, das heißt in der Helligkeit verändern. Dimmen ist ja eigentlich das Gegenteil. Und das Problem ist natürlich, das an das heimische Stromnetz zu bekommen. Da müsste man dann noch spezielle Schaltregler haben, die mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad arbeiten. Wie machen Sie das? Sie haben wahrscheinlich Netzteile dafür, oder?
Wir haben Netzteile im Moment dafür und da haben Sie vollkommen recht, da bedarf es noch der Integration in den Haushalt. Also das muss die Technologie dann noch mit sich bringen, um das dann halt irgendwie sinnvoll und effizient dann anzusteuern. Das ist noch nicht gegeben. Also wie gesagt, wir testen mit Netzteilen und haben deswegen auch keine Probleme.
Wird es denn mal sowas geben, eine Folie, die ich mir reinspanne und dann gehe ich zu meinem Tintenstrahldrucker und rufe eine andere Patrone rein, die dann OLED sprüht und ich drucke mir das aus?
Im Prinzip auch wieder eine Vision, aber ich denke auch das wird irgendwann in einfacher Form möglich sein, ja.
Mhm.
Also im Prinzip ist es so, dass die polymerbasierten OLEDs nicht anders hergestellt werden als mit dem Tintenstrahldrucker. Und es bedarf einfach eines genau dafür entwickelten Druckers, der genau das kann und im Prinzip das ganze Bauteil auch abschließen kann und man muss es dann halt auch sicherstellen, dass es gegen Wasser und Luft geschützt ist. Aber
das
mal abgesehen davon, die Drucktechnologie sollte auch bei jedem zu Hause gemacht werden können.
Und dieses Abdichten ist im Moment das große Problem, weil Feuchtigkeit die langsam zersetzt, die Materialien.
Genau.
Ja, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft. Viele Grüße nach Dresden.
Ja, gerne. Vielen Dank.
An alle Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und
wir freuen uns auf Ihre Arbeit.
Ja.
Okay. Tschüss, Herr Reinicke.
Wiedersehen.
Der Urlaub beginnt. Für einige hat er schon begonnen, wie zum Beispiel für mich. Und für andere wird er in Kürze beginnen. Und heutzutage nehmen viele Leute ihr Notebook mit in Urlaub. Und wenn man so ein Notebook hat, dann möchte man es auch behalten. Kann man es denn immer behalten? Was passiert eigentlich, wenn das Notebook wegkommt? Kommt es weg? Kann man sicher darauf aufpassen? Heinz Schmitz, du hast zu diesem Urlaubs-Notebook-Thema, hast du dir Gedanken gemacht?
Ja, vor allen Dingen, Tag erstmal, weil Notebooks, geklaute Notebooks, verlorene Notebooks sehr, sehr teuer werden können.
Wieso? Ich muss ja nur ein neues kaufen.
Das ist der kleinste Teil der Kosten an sich. Das Phänomen-Institut in den USA hat das mal untersucht, gerade bei Firmen-Notebooks, und ist auf den sagenhaften Betrag von $50,000 für ein verlorenes Notebook gekommen.
Wie kommt das
zu? Da kommen dann gerade mal 1.000 oder $1,500 für die Hardware. Wenn man also ein komfortables Notebook hat, kostet eben $1,500. Aber was drauf ist, das ist teuer. Es sind Daten drauf, es sind Programme drauf. Es ist Zeit notwendig, um ein neues Notebook wieder herzurichten. Denn wenn ich ein Notebook kaufe, habe ich zwar die Hardware und das Betriebssystem installiert sich, aber dann muss ich meine ganzen Anwendungen drauf installieren. Ich muss sehen, dass ich meine Daten wiederfinde. Gerade bei Notebooks, haben wir schon sehr oft drüber geredet, ist es sehr, sehr schnell möglich, dass wichtige Firmendaten zum Beispiel wegkommen. Und die haben auch festgestellt bei ihren Untersuchungen, der Verlust ist teurer, je höher der Manager in der Hierarchie ist, weil die Daten, die er mitnimmt, immer sensibler für die Firmen sind und immer mehr Schaden für die Firma bedeuten, wenn sie verloren gehen.
Aber $50,000, das ist eine unglaubliche Summe.
Ja.
Und wenn Daten verloren gehen von der Firma, ja, das spiele ich sie neu drauf. Was ist denn dann so teuer
daran? Wenn sie in falsche Hände kommen.
Wenn sie in falsche Hände kommen, wenn also gestohlen werden die Daten. Die meisten Notebooks, muss man ja sagen, werden nicht verloren, sondern werden ganz schlicht und ergreifend geklaut. Gerade in der, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade in der Vorweihnachtszeit der Verlust an Notebooks sehr, sehr hoch ist, weil die dann irgendwo rumliegen, meist unbeaufsichtigt. Man kann sich schnell mitnehmen, das ist immer ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja. Mir hat man ja mal mein Notebook aus dem Hotel geklaut und das war auch weg. Das heißt, die kamen leider nur bis zum dritten Stock oder irgendwas und haben überall das ausgeräubert. Und bis zum vierten Stock, wahrscheinlich hatten sie schon zu viel Hardware da rumhängen, kamen sie dann nicht. Da kam man nicht mehr wieder, aber mein Laptop kam auch nicht mehr wieder.
Ja, da waren die Laptops sicher noch so schwer, nicht so wie die
Netbox. Und das Hotel wollte, das sollte man auch bedenken, das Hotel, wenn man in Urlaub fährt, das Hotel wollte nicht bezahlen, weil ich diesen Laptop nicht in den Tresor des Hotels gebracht habe, die aber gar keinen Tresor hatten.
Ja.
Sondern die haben gesagt, da gab es auch ein Nachbarhotel, da hätte ich das hinbringen sollen. Das hieß aber ganz anders.
Also, ja, das war das zuvorkommen. Die hätten ja auch sagen können, bring's doch in die Nachbarstadt.
Ja. Also das sollte man darauf achten, sollte vielleicht an der Rezeption nachfragen, wie sieht das aus mit der Aufbewahrung von Notebooks, denn sonst kriegen sie denselben Ärger, den ich hatte.
Ja. Ja, es gibt ja auch diese Sicherungsketten, dass man das irgendwo festschrauben kann. Damit ist schon mal der nur einfach das mitnehmen will und kein vernünftiges Werkzeug dabei hat, der ist dann schon mal ausgeschlossen.
Ja, das nützt aber nichts im Hotel, wenn du das Hotel verlassen hast. Wenn die eine Stunde Zeit haben, machen die Knickknack.
Dann können sie es mitnehmen.
Es gibt auch diese Hilfen, sollte man auch vielleicht erwähnen, die fürchterlichen Krach machen, wenn man die irgendwie da durchschneidet und wenn man die wegnimmt. Das sollte man vielleicht auch opfern, das sind glaube ich 35 Euro, was sowas kostet.
Also diese $50,000, die du angesprochen hast, laut dieser Studie, betreffen nicht den Privatmann, der kauft sich ein neues Notebook, das tut ihm zwar mehr weh als dem Manager, und spielt seine Programme wieder drauf und hat ein bisschen Arbeit damit. Aber nicht nur der Schaden, dass irgendwelche Daten möglicherweise jetzt missbraucht werden könnten. Es muss doch noch mehr sein. Ist die Arbeitszeit oder wie lange dauert sowas oder so ein Notebook herstellt? Kann man das nicht irgendwie einfach wieder klonen und sagen, hier, das sind unsere Firmen-Notebooks, da schieben wir das drauf und dann ist die Sache doch in
Ordnung. Damit kann man die Grundeinrichtung machen. Die Frage ist, was der Manager denn noch auf seinem Notebook drauf hat. Hat er noch irgendwelche Präsentationen, die nur exklusiv da drauf sind? Hat er Firmendaten? Kommt er gerade aus Verhandlungen wieder? Hat Unterlagen da drauf, die denn nur gerade auf dem Notebook sind oder die nur sehr schwer vom Vertragspartner dann wieder zu beschaffen sind. Und was natürlich im schlimmsten Fall passieren kann, dass irgendwelche Kriminelle Zugriff auf die Daten kriegen und die, seien es Konstruktionsdaten und sowas, weiterverkaufen. Oder wenn Bankdaten drauf sind, die missbrauchen und Kundendaten zum Beispiel weiterverkaufen.
Aber die sollten doch sicherlich verschlüsselt sein, wenn man sie drauf spielt.
Ja.
Und wenn ich dann nach Amerika fahre, sagen, entschlüsseln Sie mal bitte, oder wie ist das?
Die gucken normal die Inhalte der Notebooks nicht nach. Die gucken nur nach, ob er bootet. Also bei mir haben sie die Inhalte noch nie nachgeguckt. Die haben nur schon mal geguckt, ob er da hochkommt oder nicht. Und das war der.
Da waren also ich habe mal gehört, dass verschlüsselte Daten entschlüsselt werden müssten.
Theoretisch können die darauf bestehen, ja. Aber wie gesagt, mir ist noch nicht passiert. Und an Flughäfen wird ja jedes Notebook nachgesehen. Das ist übrigens auch der Ort, wo die meisten Notebooks wegkommen von Geschäftsreisenden. Mhm. Die stehen dann irgendwo am Schalter oder gehen sich noch einen Kaffee trinken oder sowas und stellen die Notebooktasche, weil der so schwer ist, irgendwo in die Ecke. Und ruckzuck in Sekundenbruchteilen ist das Ding verschwunden und nicht mehr auffindbar.
Was kann man tun, um diesen Schaden nicht zu erleiden?
Oh, es gibt da einige Tipps. Zum Beispiel das Notebook jederzeit im Auge behalten oder mit sich rumführen. Also nicht einfach in der Ecke rumstehen lassen. Das andere ist regelmäßige Datensicherung. Um das zu machen, was du eben angeregt hast, einfach wiederherstellen, müssen die Daten ja gesichert sein. Wenn ich jetzt monatelang damit unterwegs bin und habe da Daten gesammelt und die sind nicht gesichert, dann ist es schwierig, an die Daten wieder ranzukommen. Dann gibt es Anti-Diebstahl-Lösungen. Das ist das, was du sagtest, Wolfgang. Das ist eben die Verschlüsselung. Es gibt Möglichkeiten, die Notebooks registrieren zu lassen, obwohl das nicht gegen Diebstahl hilft. Dann gibt es eine Empfehlung zum Beispiel von Sicherheitsexperten, nehmen Sie keine Notebooktasche. Nehmen Sie irgendeine Tasche, die nicht danach aussieht wie eine Notebooktasche.
Eine Aldi-Tüte.
Eine Aldi-Tüte zum Beispiel oder sowas.
Die war schon mal gut.
Kann auch
Lidl oder sowas. Als ich auf der Druckermesse war, wo Asiaten mit so einer Aldi-Tüte kamen, die hatten da Bargeld drin gehabt. Die wussten das auch schon. Das ist sehr, sehr gutes Versteck.
Aber es gibt ja nicht nur Aldi, es gibt ja auch Lidl Plus, Extra und wer alles.
Auch gut.
Es ist klar, ne, wenn ich eine Notebook-Tasche habe, die eindeutig zu sehen ist, dann ist natürlich für den, der sowas klauen möchte, das direkt ein Signal, hier ist ein Notebook drin und klaut. Man kann es natürlich anders machen, man tut das Notebook in eine andere Tasche und in die Notebook-Tasche tut man gar nichts rein und lässt es dann einfach klauen. Wenn ein Laptop gestohlen wird, dann ist natürlich wichtig, wenn man wirklich in die Lage kommt, direkt die Polizei und vor allen Dingen auch die Firma zu informieren, damit eventuell Sicherungsmaßnahmen getroffen werden können. Viele Notebooks haben, viele sind leichtsinnig, speichern ihre Passwörter auf dem Notebook und haben automatische Einwahlmechanismen drin, sodass sie einfach über ISDN oder über Internet direkt sich in die Firma einwählen und dann eventuell das Passwort noch direkt mit abspeichern. Das Internetbrowser lässt das ja leider zu. Und die könnten dann direkt der Kriminelle, der es geklaut hat, könnte dann auch direkt in die Firmen reinkommen und sich da im Firmennetz ausbreiten. Entweder Schädlinge hinterlassen oder Daten klauen.
Wer weiß, wie oft das schon passiert ist, wo Firmen angezapft wurden. Ob das nicht so Gründe sind, wo Notebooks gestohlen wurden und nachher kam dann das Eigentliche.
Ja, klar. Deswegen ist die Empfehlung, wenn einem wirklich sowas passiert ist, direkt in der Firma Bescheid sagen, damit diese Zugänge sofort gesperrt werden, damit nicht noch mehr Schaden angerichtet ist, als sowieso schon durch den Verlust der Hardware ist oder Verlust der Daten ist.
Also ich habe mich ein bisschen umgestellt. Ich nutze jetzt immer für den Einstieg in den Computer, nutze ich den SafeStick, den wir auf der CeBIT vorgestellt haben. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, weil ich jedes Mal das Passwort eingeben muss. Aber da ist dann nun alles drauf. Ja. Da sind also auch die Passwörter drauf, sind alle weg vom Computer, sind alle auf dem sicheren Stick. Und man hat uns ja erzählt, der wäre militärisch sogar zugelassen.
Ja.
Aber die Militärs haben auch schon andere Sachen zugelassen, die nicht so besonders gut waren. Aber ich finde das eine gute Sache, auch wenn es ein bisschen aufwendig ist. Mhm. Der Safe-Stick hat sich nach 5 Minuten immer wieder ausgeschaltet gehabt, das habe ich ihm verboten. Ich habe es jetzt auf unendlich gestellt, das ist vielleicht auch falsch, das müsste ich auch vielleicht mindestens 24 Stunden oder sowas tun, damit er sich auch wieder abschaltet, wenn ich nichts mehr dran tue. Aber man sollte Vorsicht walten lassen.
Also ich benutze den Safe-Kopf. Ich gebe meine Passwörter aus dem Kopf ein, die habe ich alle im Kopf und keinen Stick. Nicht auf dem Rechner, nicht auf dem Notebook, weil ich das alles für unsicher halte. Und das bei mir aus dem Kopf, das kriegt man nur mit und nicht gegen meinen Willen raus.
Ja, und denn wenn die Platte noch verschlüsselt ist, dann sind zumindest die Inhalte dann einigermaßen gesichert. Es ist also relativ einfach, sich dazu machen. Ich meine auch so die Verschlüsselung und auch so ein SafeStick hindert nicht daran, Diebe das Ding erstmal zu klauen. Also der Verlust ist dann auf alle Fälle da. Das ist dann nur, um den sekundären Schaden noch einzugrenzen. Besser ist es, direkt vorne aufzupassen, dass das nicht wegkommt, also das Ding mit sich tragen, nicht einfach in der Gegend rumstehen lassen. Wir sehen es oft auf Pressekonferenzen, wie dann Kollegen dann einfach ihre Notebooks da rumstehen lassen, halben Tage lang. Und da kann man schnell mal vorbeikommen, ein paar Dinger klauen.
Nur den Stick, den gibt es ja bis 64 Gigabyte.
Und geht es bis 156
Gigabyte. Also wenn du, da kriegst du sicherlich alle Daten drauf, wenn du die
Programme. Dann musst du den nur mitnehmen.
Dann muss den Stick abziehen und ja, der bleibt hier an so einem, ja, so einem Bändel. Das habe ich um den Hals hängen, da ist der Stick dran. Auch wieder ein bisschen lästig, aber immerhin, man hat ein besseres
Gefühl. Besseres Gefühl, aber das Notebook kann trotzdem weg sein.
Heinz, wir passen in Zukunft alle viel besser auf unsere Notebooks auf. Vor allen Dingen, wir verschlüsseln die alle, bringen unsere Passwörter nicht darauf und hoffen, dass es nicht geklaut wird. Dankeschön.
Und warten, dass du deins mal mitbringst, damit wir es klauen können.
Was sagt dir der Name Immersat Ventures, Herr Back?
Immersat sagt mir, das sind viele kleine Satelliten.
Nun will die EU europaweite Satelliten, Mobilfunkdienste bis 2011 eingerichtet haben und hat mit Inmarsat, Ventures und Solaris Mobile Lizenzen vergeben, damit wir dann in spätestens 24 Monaten darüber kommunizieren können. Auch Breitbanddienste, also das, was wir schon angesprochen haben, soll dann über Hochgeschwindigkeitszugänge, Internetzugänge über Satelliten gehen. Frequenzbereich ist hier 2 Gigahertz. Das heißt, das liegt oberhalb des jetzigen UMTS-Bandes, aber UMTS hat darüber ja nochmal ein reserviertes Band.
Und da kommen wir mit normalen Antennen hin.
Da kommen wir, das ist ungefähr so ein bisschen unterhalb von unseren jetzigen Bluetooth-Sachen und diesen Funkkameras und so Sachen. Da haben wir ja so kleine Stücke.
Ja, nee, ich meine, wo fliegen die denn? So 20 Kilometer? Oder?
Ja, wir kommen, das ist doch direkte Sicht. Das ist doch letztendlich gar kein großes Problem. Also das ist schon möglich. Mhm. Und 2x15 Megahertz im S-Band ist also eine interessante Geschichte. Die 27 Mitgliedstaaten, die daran teilnehmen, bringen auch die Industrie auf Trab, denn der Bedarf dafür wird da sein, denn dann hätten wir vielleicht so den Einstieg, dass wir weg sind vom Kabel. Gar nicht mehr, wenn wir unterwegs sind und so, immer online sein können, über Satelliten. Aha. Das sind ja Träume, die sind irgendwann vor Jahren oder Jahrzehnten schon mal da gewesen.
Dann haben wir nur das Problem, was machen wir in den Häusern?
Gut, was machen wir in den Häusern? Wenn ich mir heutige Navigationssysteme ansehe, ich muss dir ein ganz blödes Teil erzählen. Ich habe ein paar Navigationssysteme, die habe ich getestet, weil mich der Kram einfach interessiert. Da ist auch ein ganz kleines dabei, kostet noch nicht mal 70 Euro. Das habe ich genommen und da habe ich eine Karte reingesteckt für 44 Länder. Und das kann alles. Das kann die 4 Buchstabenläden in Dänemark, da weiß ich, wo ich dann mein Brot oder sonst was einkaufen kann. Das sagt mir, welche Tankstellen und wo, mit Telefonnummer, Routenberechnung, alles. So, und das macht es bei mir auch im Büro. Habe ich gedacht, Mensch, was sieht das Ding denn? Weiter weggegangen vom Fenster?
Reflexion, immer noch nicht. Reflexion.
Dann bin ich zu meinem Sohn gefahren, dann bei ihm in der Wohnung. Und da waren wir 4 Meter vom Fenster entfernt. Und da haben wir immer noch 4 oder 5 Satelliten, zeigt das auch noch an, empfangen. Also die Empfindlichkeit dieser Empfänger ist extrem gestiegen. Und was hat mein Sohn gemacht? Er hat gesagt, das glaube ich nicht. Der hat gedacht, das sei irgendwie getürkt. Hat sein Mikrowellenherd geöffnet, hat mir das Navigationssystem weggenommen, hat sein Mikrowellenherd gelegt und zugemacht. Und siehe da,
war kaputt.
Nein, er hat ihn ja nicht eingeschaltet.
Ach so.
Dann war der Empfang weg.
Faradayschen Käfig.
Dann war der Empfang weg, ja, Physiker.
Was der erwartet, Apfel also. Fällt nicht weit vom Stamm.
Ja, nein, der hat es ihm nicht geglaubt. Ja. Der wollte wirklich ausprobieren, ob das Ding tatsächlich Empfang hat, sondern oder ob das Betriebssystem irgendwo hängt oder sowas. So, die Dinger sind irre empfindlich geworden. Ja, und wenn ich mir sowas überlege, wenn du also irgendwo so ein bisschen Blick zum Himmel hast, so ein bisschen was erahnen kannst, könnte man natürlich auch damit eine Kommunikation aufbauen. Das ist ganz schön.
Ich habe mir für mein Auto auch so ein ganz billiges Ding, das kostete 99 Euro,
geholt
von Navigon. Und das ist auch wahnsinnig. Egal wo ich das, nehme ich mit in die Wohnung und das Ding macht weiter.
Ja, ja, ja.
Das war früher, als ich das Ding im PDA drin hatte. Ja. Der hat ja schon vor lauter Angst vorm Haus hatte schon Schluss gemacht.
Ja.
Und das ist schon wahnsinnig.
Ja, was bist da du irgendwo kommt, durch Straßen gefahren, wo ein paar Bäume standen und so, dann ging das.
Ja, war vorbei.
Also die Entwicklung hat da ganz schöne Fortschritte gemacht und mal sehen, was die EU hier bewirken kann, ob wir wirklich dann in dem letzten Kaff auch Internet bekommen, zum Beispiel bei mir, wobei mein Dorf ein Hervorragend ist und kein Kaff, aber gemeint ist damit natürlich, dass man abgehangen wird und dass
bei dir scheint es besser zu laufen als bei mir in der Stadt, mitten in der Stadt. Denn ich werde immer wieder weiter runter unten geprügelt und das ist schon peinlich.
Du bist zu frech und das merken die Leute und dann wirst du dafür bestraft. Ja. Übrigens, mir fiel was ein.
Ja.
Du hast so gefragt hier, ob man so drucken kann, diese OLEDs und sowas, ja, dem Herrn Reinecke. Habe ich gedacht, was will der denn eigentlich damit drucken? Ja. Ich habe gedacht, ein Bild von dir, welches du hast. Und wenn du das Bild dann rausholst und du schließt das an, dann leuchtet das. Ja. Weißt du, was das ist? Ein Backpapier.
Ein Backpapier.
Also, ich tue den Daumen hoch, ach bevor so, der umfällt, sag tschüss.
Ebübi. Ein Bild übrig behalten im Internet.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.